durch Filler im Gesicht auch stark verjüngende Ergebnisse möglich sind. Und das hat zu einem Übermaß an Fillervolumen in den Gesichtern geführt und dementsprechend auch zu unnatürlichen Ergebnissen.
Bunte Wipgloss, der Beauty-Podcast.
Noch vor wenigen Jahren galt, je mehr Volumen, desto besser. Heute scheint sich der Trend komplett zu drehen. Immer mehr Menschen lassen Filler auflösen und nach einer starken Gewichtsabnahme wirkt das Gesicht plötzlich eingefallen. Stichwort Ozempic Face. Und Facelifts werden auch für jüngere Patientinnen zum Thema. Aber was ist medizinisch wirklich sinnvoll? Was ist Social Media Hype? Und worauf kommt es bei einem sicheren Facelift tatsächlich an? Darüber spreche ich heute mit Professor Dr. Andreas Kehrer, Facharzt für plastische und ästhetische Chirurgie, der sich seit vielen Jahren auf die rekonstruktive und ästhetische Gesichtschirurgie spezialisiert hat. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Bunte Wipgloss Podcast. Ich bin Larissa Münch, Beauty-Redakteurin bei Bunte und herzlich willkommen Professor Kehrer. Schön, dass Sie da sind.
Ja, ganz herzlichen Dank für Ihre Einladung.
Ja, gern. Ich finde das Thema auch sehr spannend, über das wir heute sprechen wollen. Bevor wir da aber drauf eingehen, möchte ich doch mal ganz kurz auf Ihre Vita zu sprechen kommen, weil ich das ganz spannend finde. Denn statt der klassischen Schönheitschirurgie kommen Sie ja aus der rekonstruktiven Chirurgie von Gesichtsnerven. Wie haben Sie sich für dieses Spezialgebiet entschieden?
Ja, als Student war ich mal vor vielen Jahren in San Francisco an der renommierten Bunkie Clinic und da habe ich eine ganz besondere Operation sehen dürfen. Ein 5-jähriges Mädchen, die eine angeborene einseitige Gesichtslähmung hatte und der ein lebendiger Muskel vom Oberschenkel ins Gesicht verpflanzt wurde, um das Lächeln zu rekonstruieren. Und das hat mich dermaßen gefesselt, da wusste ich, solche komplexen Eingriffe möchte ich selber durchführen.
Das finde ich spannend. Wie verändert denn dann gerade auch nochmal so eine Erfahrung, auch vielleicht einen Blick auf Ästhetik?
Ja, super Frage. Also das Gesicht ist keine Oberfläche, sondern das Gesicht ist ein Zusammenspiel aus Nerven und Muskeln darunter. Und dieses Zusammenspiel ist auch für die Funktion und für das Outcome von einem Facelift von ganz entscheidender Bedeutung.
Wenn Sie da nochmal tiefer gehen drauf eingehen möchten, weil ich finde es ganz spannend. Normalerweise, wenn wir Facelift hören, auch gerade ich als Beauty-Redakteurin, verbinden das ja sofort mit Schönheit. Aber warum ist das eben aus den Punkten, die Sie gerade genannt haben, untrennbar?
Ja, die Funktion und die Ästhetik im Gesicht, die gehören unbedingt zusammen. Denn nur das bloße Foto eines Gesichts macht nicht wirklich die Schönheit aus, sondern die Schönheit eines Gesichts, die drückt sich aus durch die Bewegung, durch ein Lächeln, durch Mimik, durch vielleicht auch Verziehen des Gesichtes, Emotionen. Und diese müssen bei einem Facelift unbedingt erhalten bleiben. Wer einmal einen einzelnen Nervenast im Gesicht unter dem Mikroskop angeschlossen hat, der gewinnt eine ganz andere Perspektive auf das Gesicht und nähert sich dem Gesicht deutlich respektvoller.
Was ich ja spannend finde, gerade haben wir auch als Beauty-Redakteure ein Gefühl dafür, dass das Deep Plane Facelift einen riesen Hype erlebt. Also nicht nur, wir berichten natürlich darüber, aber Instagram über von Hollywood schwappt es hier rüber. Das sind ja alles so Punkte, die ja Leute fesseln. Bevor wir tiefergehend darauf eingehen, möchten Sie mal ganz kurz erklären, was ist das Deep Plane Facelift für unsere Hörerinnen?
Also das Deep Plane Facelift hat wirklich die Welt der Facelifts revolutioniert. Warum? Weil es in den richtigen Händen zu wirklich natürlichen und auch nachhaltigen Ergebnissen führt. Und das ist, was sich die Menschen eigentlich wünschen. Das Deep Plane Facelift operiert mit einem deutlich vertikaleren Vektor, was eben natürliche Ergebnisse erzielen kann.
Und was ist da der Unterschied zwischen einem klassischen Facelift?
Nun, die klassischen Facelifts, die haben wesentlich oberflächlicher und weniger tief und weit zur Gesichtsmitte hin operiert. Und dadurch kam es in der Vergangenheit eben oft zu diesen sehr offensichtlich gestrafften und auch überstrafften Ergebnissen, die nicht natürlich gewirkt haben.
Das finde ich spannend, gerade punkto Natürlichkeit. Als wir hier zu unseren Studis gelaufen sind, haben wir uns ja schon ein bisschen drüber unterhalten. Ich habe Ihnen erzählt, dass ich auf den Imkas war und da stand ja auch Natürlichkeit sehr im Fokus. Auch Stichwort Longevity, das spielt ja alles miteinander rein. Erleben Sie das selbst in Ihrer Praxis, dass man lieber natürliche Konturen möchte, statt diese stark aufgepolsterten Gesichter durch Filler etc.?
Auf jeden Fall. Also die Industrie hat den Patienten, aber natürlich auch den Ärzten über Jahre hinweg weisgemacht, dass durch Filler im Gesicht auch stark verjüngende Ergebnisse möglich sind. Und das hat zu einem Übermaß an Fillervolumen in den Gesichtern geführt und dementsprechend auch zu unnatürlichen Ergebnissen. Und heutzutage wissen wir, dass sich die Filler eben doch nicht komplett auflösen.
Das finde ich spannend. Ist es auch im Punkto, wir kommen ja später auch nochmal zum Thema Sicherheit bei Facelift zu sprechen, aber da möchte ich kurz einhaken. Ist es nicht ganz ungefährlich, wenn man eine Fillerbehandlung hatte und vielleicht als Patient, es liegt lange zurück, das nicht mehr so genau im Hinterkopf hat, dass es eventuell auch Komplikationen geben könnte, wenn man sich für ein Facelift entscheidet später?
Das ist natürlich eine Frage, die mir sehr häufig in meinen Sprechstunden gestellt wird. Also in den erfahrenen Händen macht eine vorausgehende Fillerbehandlung keinen Unterschied, keinen wesentlichen Unterschied für die Operation des Deplane Facelifts. Es ist natürlich schon so, dass diese Filler teilweise bei der Operation sich dann auch entfernen lassen, was sich die Patienten auch wünschen.
Ach wirklich?
Ja.
Man hört es ja ganz aus Hollywood-Geschichten. Es wird natürlich oft nicht bestätigt, dass diverse prominente Filler sich haben auflösen lassen. Der Volumenverlust entsteht ja dadurch auch im Gesicht. Aber erleben Sie das auch, dass es dann wirklich weggeht von Fillern mittlerweile?
Für mich geht der Trend und für viele andere natürlich klar weg von Fillern hin zu natürlichen operativen Verfahren wie dem Deplane Facelift. Filler können auch keine Alternative zu einem guten Deplane Facelift sein, was einfach in seiner Natürlichkeit, in seiner Nachhaltigkeit und auch in seiner Unauffälligkeit eigentlich nicht zu ersetzen ist.
Ich finde ja auch in dem Punkt spannend, kürzlich auch damit befasst. Das ist, glaube ich, auch ein sehr geprägtes US-Phänomen. Aber ich weiß nicht, ob Sie das mal in Ihrer Praxis auch gesehen haben, dass Facelifts mittlerweile auch so ein bisschen als Statussymbol gelten, um verjüngt aussehen zu können.
Also das kann ich jetzt im deutschen Patientenklientel nicht unbedingt bestätigen. In USA ist es tatsächlich so, dass die Patientinnen und Patienten tatsächlich schon von My Plastic Surgeon sprechen und da auch stolz drauf sind. Ich glaube, soweit sind wir in Europa noch nicht. Aber ich habe durchaus sehr selbstbewusste Patientinnen, die auch kurzfristig nach ihrem Deplane Facelift beispielsweise schon wieder zur Arbeit gehen und auch wirklich noch zu den geringen Blessuren, die da noch bestehen, stehen.
Das heißt, wie lange ist überhaupt eine Ausfallzeit, wenn man eine hätte, wenn man sich dafür entscheidet?
Also die Ausfallzeit muss man natürlich in verschiedene Phasen gliedern. Ich denke, die soziale Fähigkeit, sich wieder in der Gesellschaft zu bewegen, die setzt so nach 2,5 bis 3 Wochen ein. Mhm. Da sind wirklich diese größeren Blutergüsse und Schwellungen dann weitestgehend weg. Natürlich das Endergebnis und die langfristige Heilung, die ist wahrscheinlich erst nach 6 Monaten zu erwarten.
Würden Sie sagen, dass ein Deplane Facelift jetzt wirklich so die modernste Technik ist oder spielt auch so ein bisschen Marketing-Hype mit rein? Wie schauen Sie sich Ihre Patienten da in Ihrer Praxis an? Also empfehlen Sie, wenn man sich dazu entscheidet, immer für ein Deplane Facelift oder sagen Sie, nee, hier würde sich irgendwie das Klassische eher empfehlen oder vielleicht auch eine ganz andere Methode?
Mhm. Also es gibt natürlich geringere Varianten des Facelifts, wie beispielsweise Mini-Facelifts, die ich nicht anbiete, weil natürlich auch eine geringere Nachhaltigkeit zu erwarten ist, vielleicht auch eine Überstraffung, breitere Narben im Narbenbild. Deswegen, wenn man sich für ein Facelift entscheidet, das Deplane Facelift hat sich tatsächlich als Königsdisziplin unter den Facelifts herauskristallisiert, weil eben das Gesicht entsprechend sorgfältig und ja ausgiebig gelöst wird, sodass auch natürliche Ergebnisse entstehen, die lange anhalten.
Wie lange halten Sie an? Im Vergleich zum Mini-Facelift?
Also das Mini-Facelift hält nach meiner Beobachtung, ich biete es selber nicht an, eventuell ein Jahr, vielleicht auch anderthalb, aber es geht halt häufig doch mit weiteren Narben einher. Und wenn man so in die wissenschaftliche Literatur schaut, dann soll das Deplane Facelift schon deutlich auch über 10 Jahre halten. Aber man schaut natürlich nach 10 Jahren doch immer noch jünger aus, als hätte man keinen Deplane Facelift durchgeführt.
Ah, wirklich? Das heißt, es hat darüber hinaus auch immer noch so eine Nachwirkung, dass die Haut gestrafft weiterhin wirkt oder verjüngt.
So ist es. Eigentlich straffen wir ja nicht die Haut, sondern tiefere Schichten. Und die Haut selber darf keinen Zug und keine Spannung zeigen. Und das ist der große Vorteil beim Deplane Facelift, dass wirklich tiefere Strukturen und tiefere Haltebänder gelöst werden und sich dann das Gesicht sehr leicht repositionieren, also nach oben bewegen lässt. Und genau darin liegt die Krux von geringeren Facelift-Methoden.
Wenn wir uns wegbewegen von Fillern, es gibt ja jetzt gerade eine omnipräsente Bezeichnung, das Ozempic Face. Ich glaube, wenn man Zeitungen liest, wenn man auf Social Media unterwegs ist, hat man bestimmt schon mal von dem Begriff gehört. Es ist der Volumenverlust der Haut, wenn man schnell Gewicht abnimmt. Was passiert da anatomisch im Gesicht, wenn man schnell abnimmt?
Also bei einem zu schnellen Abnehmen kommt es wahrscheinlich weniger zu einem Volumenverlust der Haut selbst, sondern vielmehr der Fettkörper im Gesicht darunter. Und insofern fehlt der Haut dann die Spannung, die durch diese Fettkörper auch bereitgestellt wird. Und die Gewebe fallen ein und die Gewebe hängen herab. Und das ist, was wir eben nach einer zu schnellen Gewichtsabnahme häufig bei den Patienten sehen.
Sehen Sie das auch bei Ihnen in der Praxis?
Teilweise kommen erste Patienten, die einfach in kürzester Zeit sehr viel Gewicht verloren haben und denen das dann im wahrsten Sinne des Wortes leider auch ins Gesicht geschrieben ist. Und die wünschen dann eine Behandlung.
Man sieht es ja auch sehr, es ist ja wirklich eingefallen dann ganz oft. Ist da wirklich immer ein Facelift notwendig dann in so einem Fall? Oder gibt es auch Fälle, wo Sie sagen, da wäre vielleicht eine andere Behandlung erstmal sinnvoller?
Also keineswegs ist jedes Mal ein Facelift notwendig. Es hängt ganz von der Ausprägung und auch den Wünschen natürlich der Patientin oder des Patienten ab. Bei geringeren Ausprägungen, dann lässt sich beispielsweise mit Mikrofett vom Unterbauch arbeiten, um dieses verlorene Volumen im Gesicht wieder aufzufüllen. Allerdings fällt es sich hier genauso wie bei den Fillern, ein Übermaß wird wieder zu nicht natürlichen Ergebnissen führen und dann ist man wieder beim Deep Plane Facelift, um die Sache wieder ins Gute zu korrigieren.
Wie sieht da so eine Behandlung aus mit dem Unterbauchfett? Wie macht man das?
Also das Unterbauchfett wird über ganz feine Kanülen, über eine Stichinzision gewonnen. Man sieht da später eigentlich nichts, außer minimale feine Narben, die dem Laien verborgen bleiben. Das wird aufbereitet, das Fett wird zu ganz kleinen Partikeln prozessiert und wird dann über feine Kanülen ganz gezielt in die erschlafften Gesichtsregionen eingebracht.
Wie lange hält der Effekt?
Nun ist es so, das Fett, welches einheilt, das ist nicht 100%, sondern es gibt Kollegen von mir, die sagen, das Fett heilt zwischen 0 und 100% ein. Das ist immer richtig. Aber bei der richtigen Vorbereitung heilen eventuell 60-70% ein und das Fett, was man hat und eingeheilt ist, das verbleibt auch.
Ach Wahnsinn. Gibt es Risiken auch da? Und welche sind das, wenn ja?
Die Risiken sind wirklich sehr gering. Ich würde die Risiken hier am ehesten in wieder einer Überfüllung des Gesichtes und dann einem unnatürlichen Erscheinungsbild sehen. Okay. Also auch hier ist mit Augenmaß heranzugehen.
Aber Fehler weiß man, kann man ja zum Teil auch oder Großteil auflösen. Wenn da zu viel passiert ist, gibt es dann keinen Weg zurück oder eine Möglichkeit, das wieder?
Doch, theoretisch könnte man auch hier mit der Fettwegspritze arbeiten, wobei die im Gesicht wirklich also sehr, sehr zurückhaltend anzuwenden ist. Dann sind wir wahrscheinlich eher wieder bei der Operation, um die abgesunkenen Fettkompartimente wieder zu repositionieren.
Ja, okay. Wenn wir nochmal auf das Ozempic Face zu sprechen kommen, das tangiert ja mittlerweile auch sehr viele jüngere Frauen. Erleben Sie das auch?
Ja, ich muss sagen, jetzt weniger beim Ozempic Face. Da halten sich die Fälle in Deutschland und Europa, glaube ich, noch etwas begrenzt. In den USA ist es schon anders. Aber generell beim Facelift wird das Patientengut schon deutlich jünger, weil heutzutage geht der Trend natürlich eher zu einem sogenannten Maintenance Facelift, also quasi einem Facelift, bevor die Gewebe wirklich nachhaltig erschlaffen, sodass der Unterschied gar nicht so groß ist oder der Sprung, sage ich mal, der sich ergibt, gar nicht so groß wird.
Aber ist es dann wirklich sinnvoll, schon da in Anführungszeichen früh anzufangen, präventiv mit einem Facelift?
Also die Alternative zu einem Facelift ist natürlich immer kein Facelift. Ja. Und wenn, sage ich mal, der Wunsch da ist und die entsprechenden Merkmale vorhanden sind, dann kann auch eine natürliche Korrektur per Deep Plane Facelift erfolgen.
Was ich spannend finde, weil Sie das gesagt haben, ein Deep Plane Facelift sagt man Haltbarkeit bis zu 10 Jahre, kann aber auch länger. Was ist, wenn dann wirklich ein Patient oder eine Patientin kommt, die keine Ahnung, Mitte 30 ist, Mitte 40 ist oder vielleicht auch schon Mitte 50, was ja aber trotzdem da noch, finde ich, recht jung ist. Wie ist es dann, wenn dann die 10 Jahre oder wir sind dann schon 20 Jahre drüber hinaus, ist es dann wieder erschlafft oder muss man dann wieder ein Facelift machen?
Also natürlich kann man das Deep Plane Facelift wiederholen und in Expertenhand ist dies auch durchaus möglich, auch wenn natürlich der zweite Eingriff komplexer ist, weil dann natürlich Vernarbungen schon vorhanden sind. Aber die Realität ist tatsächlich, dass viele Damen, die jetzt, sage ich jetzt mal, in jüngeren Jahren sich ein Facelift haben operieren lassen, dann eben nach 15 Jahren wiederkommen für eine weitere Erfrischung.
Ah, wirklich? Per OP. Okay. Auch dann direkt die OP?
Selbstverständlich.
Ja. Wie sieht's dann aus? Oder was würden Sie sagen, wann wäre eigentlich so der, oder in Anführungszeichen, richtige Zeitpunkt für sich ein Facelift zu entscheiden?
Das ist eine super spannende Frage. Das kann eigentlich nur der Patient oder die Patientin selber entscheiden. Also wenn der Wunsch nach einer natürlichen Verjüngung da ist, und das Deep Plane Facelift kann ja heutzutage wirklich Ergebnisse erzielen, dass wir wieder so ausschauen wie auf alten Bildern. Und das wünschen sich die Patienten ja eigentlich auch, dass wir den Charakter unseres Aussehens gar nicht verändern, sondern dass wir wieder so jung erscheinen wie eben vor vielen Jahren. Dann ist es möglich, wenn entsprechende Ausprägungsmerkmale vorhanden sind, wie zum Beispiel ein leichtes Hängebäckchen oder eine verstrichene Jawline oder dass das Volumen aus dem Wangenknochenbereich nach unten gesunken ist, das Gesicht eine gewisse rechteckige Form angenommen hat, wo es früher eher etwas dreieckig konfiguriert war, was ein Zeichen der Jugendlichkeit ist, wenn der Hals erschlafft ist. Und da sprechen wir nicht von einer Hauterschlaffung, sondern eigentlich einer Erschlaffung der Muskulatur darunter, die dann auch anatomisch gerecht angegangen werden muss. Wenn diese Merkmale da sind, dann lassen die sich unauffällig chirurgisch korrigieren.
Das finde ich spannend. Ich glaube, es war es letztes Jahr oder vorletztes Jahr, als ja Kris Jenner sich für ein Facelift entschieden hat. Sie ist ja oder war 70 zu dem Zeitpunkt. Da gibt es ja jetzt mittlerweile auch ganz viel, das gemunkelt wird. Sie sah ja wirklich aus wie früher. Es ist ja eben genau dieses Bild, was man hat, eben, dass man sich so jugendlich wiederfindet, wie es mal war. Dann gab es jetzt wieder Stimmen, das Facelift hat ja gar nicht so wirklich gewirkt. Wenn die Filter von Instagram weg sind, dann sieht man doch den deutlichen Alterungsprozess. Macht bei 70 noch Sinn, ein Facelift zu machen? Oder gibt es da irgendwie nochmal, wo man sagt, das kann nicht so viel die Zeit zurückdrehen natürlich?
Doch, das macht natürlich schon Sinn. Und die Celebrities da draußen, die lassen sich sicherlich mehr als nur ein Facelift machen.
Davon das haben können wir schon gehabt, ausgehen, ja. Das heißt, man frischt nochmal auf?
Ja, selbstverständlich, ja. Man muss natürlich immer verschiedene Aspekte berücksichtigen. Das Deep Plane Facelift kann gut die tieferen Falten korrigieren und die abgesunkenen Gewebe wieder repositionieren dahin, wo sie eben vor vielen Jahren mal positioniert waren. Allerdings muss natürlich auch gleichzeitig die Hautoberfläche mit feineren Filtchen mit behandelt werden, um dann wirklich auch eine gesunde Hautqualität widerspiegeln zu können und das Ergebnis vollkommen zu machen.
Das finde ich spannend. Also raten Sie dann auch zu Kombibehandlungen neben einem Deep Plane Facelift beispielsweise, dann noch minimalinvasive Behandlungen mitmachen zu lassen?
Ja, wie zum Beispiel ein Microneedling mit Nanofett oder eine CO2-Laserbehandlung, um eben kleinere Fältchen noch zu verbessern. Ich würde nicht sagen, ganz auszubügeln, aber zu verbessern.
Ja, gibt ja auch natürlich dann den schönen Glow im Gesicht, den man ja auch haben möchte. Ich würde jetzt gerne nochmal auf den Block Sicherheit zu sprechen kommen, weil ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, wenn man darüber nachdenkt oder mit dem Gedanken spielt, wäre ein Facelift oder ein Deep Plane Facelift etwas für mich. Worauf sollte man zuallererst schon mal achten, wenn man zum Arzt kommt?
Also um ein Facelift zu und ein Deep Plane Facelift zu operieren, sind wirklich ganz fundierte Kenntnisse der Gesichtsanatomie vonnöten. Und ich denke, in erster Linie sollte man einen Arzt oder eine Ärztin aufsuchen, die sich ausschließlich auf Gesichtschirurgie spezialisiert und fokussiert und keine weiteren Eingriffe in anderen Körperregionen zusätzlich mit anbietet. Denn eine besondere Spezialisierung ist insbesondere für die Präparation im Gesicht wichtig, wo die Gesichtsschichten eben nicht kontinuierlich sind, wo der Gesichtsnerv, der dringend zu schonen ist, natürlich die Schichten wechselt und auch zur Aufsicht kommt, der unbedingt geschont werden muss, um keine kleine oder auch größere Gesichtslähmung auszulösen. Also das ist von ganz entscheidender Bedeutung. Im besten Fall begeben Sie sich in die Hände eines mikrochirurgisch versierten Nervenexperten, der Deep Plane Facelifts anbietet, der eben den Gesichtsnerv wirklich sehr, sehr gut kennt und vielleicht auch eigene anatomische Studien über den Nerv durchgeführt hat und sich eben dem Gesicht nicht nur ästhetisch und in straffender Weise immer genähert hat, sondern eben auch in mikrochirurgisch rekonstruktiver Weise. Und ich denke, da sind sie in den besten Händen und da ist auch die größte Sicherheit, ohne eine Gesichtslähmung das Facelift zu verlassen, gegeben.
Das finde ich spannend. Ich habe es mir auch extra notiert. Sie arbeiten mit Lupenbrille und auch Nervenstimulator. Mögen Sie noch mal kurz erklären, warum das nämlich gerade auch beim Facelift so wichtig ist, dass man da...
Also ich halte es ganz entscheidend, insbesondere die Lupenbrillen Sicht, weil die Gesichtsnerven sind doch so klein und je weiter sie in die Gesichtsmitte hinein präparieren, die kommen unweigerlich zur Aufsicht und sie müssen die unter allen Umständen schonen. Und die Vergrößerung während der Operation erlaubt ihnen, diese Nervenäste eben sicher darzustellen und demnach auch zu präparieren und auch zu schonen. Der Nervenstimulator, den halte ich als weiteres Instrument als sehr wichtig, insbesondere bei Eingriffen, die wiederholt werden. Also wenn beispielsweise schon Narben vorhanden sind, weil der Nervenstimulator wiederum erlaubt mir, ganz gezielt Nerven von anderen Strukturen zu unterscheiden. Und das ist doch von großer Bedeutung, um keine funktionellen Defizite zu hinterlassen.
Absolut. Jeder, der auf Social Media unterwegs ist und sich für ästhetische Medizin interessiert oder gerade Schönheitseingriffe, was halten Sie von sich über Social Media, über diverse Eingriffe zu informieren, sein lassen und lieber zum Arzt? Oder ist es eine erste gute Möglichkeit, vielleicht ja für sich zu wissen, ob das was für einen ist oder nicht?
Nee, ich denke, die Kombination macht es. Also Social Media heutzutage glücklicherweise hilft uns schon, eine breitere Perspektive über das Feld der plastischen Gesichtschirurgie und der Deep Plane Facelift Chirurgie zu erlangen. Gar keine Frage. Man kann sehr viel über die einzelnen Reels der Kollegen, auch der amerikanischen Kollegen, über die Techniken und was wirklich entscheidend ist und wichtig ist, lernen. Gleichzeitig muss aber natürlich auch eine gute Beratung erfolgen, die die Chancen, die Risiken und auch die Möglichkeiten gut aufzeigt. Und ich denke, insbesondere muss darauf hingewiesen werden, dass es wie immer im Leben ist, dass wenn wir was erreichen wollen und wenn wir nachhaltig was erreichen wollen, dies natürlich auch in gewisser Weise mit Aufwand und auch Zeitaufwand verbunden ist und eine gewisse Heilungsphase eben immer nötig ist.
Gibt es auch Punkte, wo Sie sagen, da sollte man vorsichtig sein, gerade wenn man auf Social Media beispielsweise unterwegs ist, dass das keine gute Beratung ist oder auch dann selbst beim Arzt, wo Sie sagen, da ein bisschen vorsichtig sein, wenn man irgendwie diverse Versprechen irgendwie bekommt, dass das dann nicht ganz so seriös dann in dem Moment erscheint?
Also ich denke, die Heilungsphase sollte auf keinen Fall runtergespielt werden. Der Eingriff, der sollte nicht bagatellisiert werden. Es ist ein großer Eingriff. Er wird immer gut in den Expertenhänden, aber es braucht Zeit. Und das finde ich ganz entscheidend. Auf Social Media sehen wir halt häufig immer Vorher-Nachher-Bilder. Vorwiegend natürlich im Ausland, aber wir sehen die Vorher-Nachher-Bilder und sehen nicht, wie es zwischendurch aussah. Und ich denke, das ist schon auch eine Phase, die den Patientinnen und Patienten bewusst werden sollte, dass da auch viel Kraftanstrengung und Heilung und Geduld vonnöten ist, um das alles gut durchzustehen. Aber die allermeisten Patienten stehen das wirklich sehr gut durch. Und ich denke auch, ein besonderer Fokus sollte darauf liegen, zu schauen, was der Arzt oder die Ärztin wirklich operiert. Handelt es sich ausschließlich um Facelift-Eingriffe, um plastische, gesichtschirurgische Eingriffe oder wird ein ganzes Spektrum an verschiedenen Operationen wie Brustchirurgie, Fettabsaugung und so weiter in anderen Körperregionen angeboten? Und der Fokus liegt eben nicht so sehr auf dem Gesicht.
Was wären die Risiken bei so einem Eingriff oder beispielsweise, wenn ein Nerv getroffen werden würde, was wären die Folgen?
Das finde ich eine sehr gute Frage und damit müssen wir uns beschäftigen. Das ist eine unbequeme Frage für die Patienten, auch eine sehr unbequeme Frage für die Chirurgen. Also es ist so, wenn ein Nerv verletzt wird während der Operation, dann hängt es wirklich davon ab, wie dick der Nerv ist und sag ich mal, wie viel der Nerv an Muskulatur ansteuert. Es kann durchaus sein, dass durch eine Nervenverletzung eben eine muskuläre Schwäche resultiert und dadurch natürlich auch eine Asymmetrie und leider auch ein gewisses Funktionsdefizit im Gesicht, was wir alle nicht wollen. Deswegen wird der nervenversierte Mikrochirurg, der den Eingriff durchführt, in so einer Situation eine sofortige Nervennaht unter der Lupenbrille oder dem Operationsmikroskop durchführen. Im besten Fall passiert aber so eine Situation eben gar nicht, weil die Nerven von Anfang an sehr gut gekannt, erkannt und geschont werden.
Da haben Sie jetzt gerade auch nochmal wirklich gut gesagt, warum es so wichtig ist, dass man gerade für so einen Eingriff den richtigen Arzt sich raussuchen sollte. Wenn man als Patient zum Arzt geht, was sind da die Fragen, die man mitbringen sollte, die ganz wichtig sind, die man auch dem Arzt stellen sollte?
Das finde ich eine sehr gute Frage. Also ich denke, man sollte fragen, wer führt den Eingriff durch? Wo wird der Eingriff durchgeführt? In welchem Setting wird der Eingriff durchgeführt? Man darf gerne auch fragen, was passiert, wenn Komplikationen auftreten? Wie wird darauf reagiert werden? Man darf auch gerne nach der Nervenexpertise fragen. Wie geschult kennen Sie den Gesichtsnerv? Kommt der Gesichtsnerv zur Aufsicht? Beim Deep Plane Facelift, denke ich, ist ganz entscheidend zu fragen, werden denn wirklich alle entscheidenden Haltebänder gelöst, um das Gesicht ausreichend zu mobilisieren, um ein ausreichend und nachhaltig verjüngtes Ergebnis zu erreichen? Und wieder der Fokus, werden ausschließlich Gesichtseingriffe durchgeführt oder gibt es ein ganzes Spektrum an plastisch-chirurgischen Eingriffen?
Was kann der Patient nach so einem Eingriff dann selbst tun oder was ist wichtig, worauf man als Patient dann achten muss, wenn man ein Facelift hat machen lassen?
Da gibt es natürlich ganz verschiedene Maßnahmen, die Sie ergreifen können. Also am besten sind Sie aktiv. Sie stehen auf, sie laufen rum, sie beschäftigen sich mit ihrem Gesicht, sie beschäftigen sich aber auch mit anderen Sachen. Sie kühlen, sie lassen auch eine Lymphdrainage durchführen, um eine frühzeitige Abschwellung zu erreichen. Sie nehmen am Anfang ein paar Schmerzmittel ein, aber nach kurzer Zeit, ich sage 1-2 Tagen, brauchen sie normalerweise keine mehr.
Ah, wirklich? Mhm. Wow.
Und sie bereiten sich gut drauf vor. Also okay. Sie müssen mit einer längeren Heilungsphase rechnen, aber ich sage immer, ein Deep Plane Facelift ist kein Spaziergang, es ist wahrscheinlich ein Halbmarathon, aber wer sich auf die Reise begibt, kommt immer an und das Ergebnis, was am Ende steht, ist immer sehr gut.
Und wie oft sollte man eine Lymphdrainage im Gesicht machen lassen in der Zeit?
Also Sie können beispielsweise nach 4 bis 5 Tagen bereits starten und wenn Sie dann täglich oder 1 bis 2-tägig die Lymphdrainage durchführen lassen, dann hilft es Ihrer Abschwellung ungemein.
Ich glaube, das geht ja auch ganz vielen so. Man hat ja zu Hause auch irgendwie seine Hautpflegeroutine. Wie sieht's denn da aus? Darf man die direkt weitermachen oder gibt's vielleicht auch Wirkstoffe, die man dann erstmal weglassen soll oder Produkte, die man in der Zeit der Heilung gar nicht verwenden sollte?
Nein, also meine Patienten, die dürfen fast von Anfang an eigentlich ihre Hautpflegeprodukte weiter verwenden. Man darf auch duschen, weil die, sag ich mal, Feinschnitte, die sind so fein und so gut vernäht, dass da nichts eindringt. Also braucht man keine Sorge haben. Auch Haare färben. Haare färben darf man auch wenige
das
Tage nach der Operation wieder.
Das macht, also muss man keine Angst haben. Das heißt, wenn der Ansatz da ist, man kann zum Friseur und.
So ist es. Also zumindest meine Patienten.
Das finde ich toll. Wann sagen Sie zu einem Patienten oder einer Patientin, hier wäre ein Facelift nicht ideal? Also lehnen Sie auch ab?
Das ist ganz wichtig, ja. Also wenn ich den Eindruck habe, dass die Patientin eher in einer Lebenskrise steckt, die sie vielleicht auf das Gesicht projiziert und eben unterliegend nicht der unbedingte Wunsch einer Verjüngung steht, sondern es ist mehr eine Verschiebung ist, dann würde ich der Patientin raten, eher den Eingriff zu vertagen oder vielleicht auch ganz sich aus dem Kopf zu schlagen.
Das heißt, der psychische Faktor spielt da auch eine Rolle.
Selbstverständlich, ja.
Was, glauben Sie, ist mittlerweile aber auch so ein großer Irrtum in Bezug auf Facelifts, was Sie gerne mal aufklären würden, jetzt hier im Studio bei uns?
Also der größte Irrtum sicherlich ist, dass Patienten immer denken, dass die Haut gestrafft wird. Aber die Haut wird nicht gestrafft, sondern bei konsequenten und guten Facelifts werden die Gewebe und die Schichten darunter gestrafft. Und die Haut selber, die bleibt völlig spannungsfrei. Und deswegen haben wir eben diese natürlichen Ergebnisse.
Das, was wir natürlich alle wollen. Als Abschlussfrage für unsere Hörerinnen, wenn Sie eine Erkenntnis von heute mitnehmen sollen, welche ist es?
Achten Sie auf die Expertise und die Erfahrung Ihrer Operateurin oder Ihres Operateurs. Screenen Sie sehr sorgfältig, wie viele Eingriffe durchgeführt werden, wie oft die Eingriffe durchgeführt werden, in welcher, sage ich mal, Tiefe die Anatomiekenntnisse vorhanden sind. Ist der Fokus wirklich auf dem Gesicht oder ist der Fokus sehr viel breiter angesiedelt in allen Körperregionen? Und im besten Fall begeben Sie sich in die Hände eines Chirurgen mit Nervenexpertise.
Das ist wichtig. Und ich glaube, das nehmen wir alle auch mit. Und das können wir auch alle ganz gut uns behalten und vermerken. vielen, vielen Dank für das wirklich sehr, sehr spannende und auch wichtige Gespräch, meiner Meinung nach. Auch gerade, wenn man so viel in den sozialen Netzwerken, aber auch generell in der medialen Welt da draußen mit ästhetischer Medizin konfrontiert wird, worauf man achten muss. Und wenn euch die Folge auch gefallen hat, dann lasst gerne 5 Sterne da und abonniert unseren Kanal. Und dann hören wir uns nächsten Donnerstag wieder.
Vielen Dank.